noch in Herrn. Wir kommen vorwärts mit Heimut. Der Herr hat das Meer gespalten, das wir durchziehen. Das war im Alten Testament. Und heute sollen wir vorwärts kommen, auch durch den Vorhang hindurch. Da lesen wir zusammen, Hebräer 10, Vers 19 bis 25, alle zusammen.
Weil, Brüder, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns geweiht hat als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns vorwärts kommen, mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, die Herzen durch Besprengung von bösen Gewissen gereinigt und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne Wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander achten, uns anzureizen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere Versammlung nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, da ihr den Tag herannahen seht.
Und Hebräer 4, Vers 14 bis 16.
Einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darum lasst uns mit Freimut vorwärts kommen zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe.
Lob den Herrn. Ich glaube, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Alles ist deutlich und klar. Lob den Herrn. Wie wunderbar es ist, unseren Herrn zu haben, das Blut zu haben und einen wunderbaren Hohepriester, der uns in das Heiligste, in das Allerheiligste, zum Thron der Gnade hineinruft. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir für dein Blut und für den Freimut, den du uns gibst, dass wir vorwärts kommen können. Wir loben dich, Herr. Amen.
Tief in mir singe ich ein Lied vom Herrn, der sich uns selbst gab in Liebe. Wie kann ich jemals von dir weg? In Liebe hast du mein Herz erweckt. Alles geb ich hin, du bist mein Gewinn. Wende meinen Sinn, Herr, du gewannst mein Herz. Nimm mein Herz, Herr, gewinn es ganz. Nichts sonst will ich, seit ich geschaut dein Glanz. Herr, wir danken dir auch heute Morgen für dieses Fest, für dieses Zusammensein mit dir, Herr. Lied 65.
Thank you. in mein Herz hinein. Wohn du darin, mach es völlig dein. Schaff in mir, ich kann nur dir trauen. Ein reines Herz, Herr, ich will dich schauen. Amen, du bist mein Begehr, ganz zu dir mich kehr. Füll mich immer mehr, Herr, wandle um mein Herz. Oh, Herr, wir loben dich. Wir danken dir auch für diese neue Versammlung. Ja, leucht auch heute Morgen in dieser Versammlung in jedes Herz hinein. Du sollst noch mehr in uns Gestalt gewinnen, Herr. Noch mehr Wohnung machen. Herr, nimm unser Herz ganz in dieser Woche, Herr. Amen.
Wie kann ich jemals von dir weg? In Liebe hast du mein Herz erweckt. Lob den Herrn, Geschwister. Der Herr hat unser Herz erweckt. Ich möchte noch mal den Vers lesen, den wir vorher beim Brotbrechen gelesen haben. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Ich war gestern beim Klassentreffen, deshalb bin ich auch hier heute Morgen durch den Herrn. Und da gab es viel Gelegenheit bekennen. Also lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne Wanken. Das hat mich gerade echt sehr, sehr berührt. Und ich hatte die Gelegenheit auch genutzt, so viel Gnade hat der Herr gegeben, wirklich auch den Herrn zu bezeugen vor meinen Klassenkameraden, ob ich mich noch erinnert habe an sie oder nicht. Ich hatte einfach die Gelegenheit gehabt, das Bekenntnis meiner Hoffnung auch zu bekennen. Ja, es hat mit meinem Mund zu tun, ich kann es bekennen und es war auch einfach eine Freude. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Es ist auch ein inneres Wissen. Es ist die Wahrheit und ich glaube daran, egal was der andere da jetzt denkt über die Wahrheit oder über die Bibel. Es war einfach ein Bekenntnis und ich glaube, es bewirkt etwas. Ich bin mir sicher, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Lob den Herrn. Der Herr ist treu. Das möchte ich einfach auch so bekennen heute Morgen. Wir glauben an jemanden, der so treu ist. Er alle Verheißungen, der hat schon so viel erfüllt. Und er wird alles erfüllen, was geschrieben steht. Und das ist unser Bekenntnis. Und daran halten wir fest. Lob den Herrn.
Wie können wir gefüllt werden mit dem Herrn, mit dem Geist, mit dem Guten, was von Gott kommt? Dazu haben wir Epheser 5 gelesen. Epheser 5, Vers 18. Und betrinkt euch nicht mit Wein, was zu Liederlichkeit führt, sondern werdet erfüllt im Geist, indem ihr, hier stehen ein paar Hinweise, indem ihr zueinander redet, in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Und alle Zeit für alles Gott dem Vater Dank sagt in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und einander untertan seid in der Furcht Christi. Amen. Also reden, Lieder, Psalmen, im Herzen oder singen oder aussprechen und Danksagung und einander untertan seid in der Furcht Christi. Das ist auch meine Erfahrung. Wenn wir das üben, werden wir voller Geist und voller Leben und voller Freude. Amen.
In Hebräer 2, Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Wir können nicht erahnen, wir haben Versuchungen, die uns selbst betrifft. Aber der Herr ist versucht worden in Dingen, die wir nicht erahnen können. In allen Dingen. Er hat ja nicht nur unser Selbst ans Kreuz getragen. Er hat ja viel mehr ans Kreuz getragen. Er hat den Feind ans Kreuz getragen. Er hat die Versuchungen überwunden. Alle Versuchungen, die in diesem Universum eigentlich sind, er kann uns in jeder Versuchung helfen. sogar in der Versuchung, ja, liebe ich den Herrn genug? Reicht es? Ja, auch in dieser Versuchung kann er uns helfen. Lobe den Herrn für solch einen Hohenpriester, den wir haben. Amen.
Die Überschrift ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Die Gemeinde in Korinth, oder man könnte auch sagen, die Gemeinde Gottes in Korinth. Es ist eigentlich nicht nur die Gemeinde in Korinth, sondern es geht auch darum, was hier geschrieben ist an die Gemeinde in Korinth und natürlich auch, was der Herr zu uns, seiner Gemeinde, sagen will, was er zu uns persönlich sagen will, aber auch zu seiner ganzen Gemeinde. Und so werden wir die nächsten Versammlungen auch ein bisschen dazu verwenden, nochmal in den Korintherbrief einzusteigen und den Herrn darin zu suchen. Ich finde diesen ersten Abschnitt vom Korintherbrief sehr schön, weil hier sehr vieles beschrieben ist, was einfach grundlegend ist für unser Leben mit dem Herrn und auch für unser Gemeindeleben. Es ist eins nach dem anderen erwähnt und vielleicht können wir heute Morgen die Gemeinschaft, die Versammlung, auch die Mitteilung zu benutzen, mit dem Schreiber durch diese Verse durchzugehen und zu sehen, was er in der Gemeinde Gottes in Korinth sieht. Die Gemeinde ist die Gemeinde Gottes. Ja, wenn man fragt, wem gehört eigentlich die Gemeinde? Die Gemeinde in Korinth oder auch die Gemeinde in Stuttgart, wem gehört sie? Es ist die Gemeinde Gottes. Das war nicht ein Namen, den sie sich gegeben haben, sondern das war eine Beschreibung, wem die Gemeinde gehört. Ja, der Gemeinde hat er sich selber erlöst durch sein Blut und heute gehört ihm die Gemeinde. Die Gemeinde gehört keinem Menschen. Die Gemeinde gehört nicht zu einer Organisation dazu, sondern die Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde in Korinth. Und als wir auf der Sommerkonferenz waren, hat ein Bruder ein bisschen das rausgearbeitet, wie die Brüder dorthin gezogen sind. Die Zeit haben wir heute Morgen nicht, kann man nachhören in der ersten Mitteilung von der Sommerkonferenz. Aber es war so schön zu sehen, wie der Herr die Brüder auf ihre Reise geleitet hat. Das Gemeindeleben fing ja in Jerusalem an. Viele wurden dort gerettet. Am Tag von Pfingsten sind viele hinzugefügt worden. Und dann sehen wir, wie die Gemeinde in Jerusalem angefangen hat. Und von der Gemeinde in Jerusalem ist es ja dann weitergegangen, gell? Wie der Herr ihnen befohlen hat. Sie sollten weiterziehen nach Samaria und auch bis an das Ende der Erde. Und so ist es auch geschehen. Geschwister sind dann losgezogen, auch nach Antiochien. Was ist dort geschehen? Ja, ganz einfach. Es wurden Menschen gerettet, weil die Gläubigen geredet haben. Es war auch der erste Ort, wo dann Gemeinde gebaut wurde unter den Nationen. Es war die Gemeinde in Antiochien. Und so sind die Brüder dann auch losgezogen und dem Geist gefolgt, an verschiedene Orte gekommen. Und immer hat der Herr dort Rettung gegeben durch das Evangelium. Und was hat er gebaut? Die Gemeinde in verschiedenen Orten, die Gemeinde in Ephesus später und auch die Gemeinde in Korinth. Der Herr hat sie geleitet und sie sind losgezogen. Sie hatten sicher auch Freude und Freimut, dorthin zu gehen. Und der Geist hat ihnen auch immer wieder ein Empfinden gegeben, wo sie nicht hingehen sollten. An einer Stelle steht, sie wollten weiterziehen in die eine Richtung, aber der Geist wehrte es ihnen. Und das kann auch passieren. Ja, vielleicht wäre Paulus sonst nicht nach Korinth gekommen, wenn er nicht erfahren hätte, wie er an anderer Stelle ihm gewehrt wurde. So, es gehört auch dazu. Und ja, sagte ein Bruder sogar so stark, wenn wir nicht manchmal erfahren, dass der Herr uns wehrt, dann haben wir ihn wahrscheinlich verpasst. Und ich denke auch, es ist das Schönste, wenn wir seinen Reichtum erfahren, und da kommen wir jetzt gleich auch noch dazu. Und ab und zu gibt's auch mal einen kleinen Stopp. Und den sollen wir auch hören am besten und dem treu sein, damit der Herr uns so leiten kann, wie er uns leiten möchte. Ja, so ist die Gemeinde Gottes in Korinth entstanden. Und dort, sagt er, sind die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Ein starkes Wort, oder? In manchen Kreisen sind die Heiligen nur besondere oder müssen sogar heilig gesprochen werden von irgendeiner scheinbaren Autorität. Aber wir sprechen nicht von solchen Heiligen, die es vielleicht nach ihrem Tod dazu ernannt wurden, sondern wir sprechen hier von Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, die ihr Leben dem Herrn gegeben haben, die ihr Leben auch dem Herrn abgesondert haben, die sich haben heiligen lassen, ja, die ihren früheren Lebenswandel abgelegt haben. Vielleicht waren sie ausgeprägte Götzendiener. Sie haben die Götzen verlassen, haben sich heiligen lassen und dem Herrn gegeben. Vielleicht haben sie ausgeprägt fleischlich gelebt. Sie haben sich heiligen lassen für den Herrn. Vielleicht haben sie auch ein ganz normales, ordentliches, braves Leben geführt. Und auch sie haben sich heiligen lassen, haben sich berufen lassen. Ist das nicht wunderbar? Der Herr hat dort die Menschen berufen und bis heute beruft er für sich und beruft auch hinein in seine Gemeinde. Ja, was ist eigentlich jemand, der berufen ist? Jemand, der berufen ist, hat einen Ruf gehört. Der hat eine Stimme gehört, die zu ihm gesprochen hat, lass dich retten. Und auf der anderen Seite ist das Wort heute ja auch immer noch nicht in allen Bereichen gleich viel benutzt, aber doch haben viele von uns einen Beruf erlernt. Das ist unser Beruf heute. Manche finden darin auch eine Berufung, für manche ist es nur ein Beruf. Diesem Beruf, ja, entsprechen wir. Jede Woche, jeden Tag, jeden Arbeitstag gehen wir und sind dieser Berufung auch ein Stück weit gehorsam und treu. Ist ja normal, gell? Muss man ja an die Arbeit gehen. Gibt's keine Wahl. Kann man nicht mal zu Hause bleiben spontan. Mir hat neulich jemand erzählt von seinem Sohn, sagte, der war im Kindergarten. Und im Kindergarten, da durfte er öfters mal zu Hause bleiben, wenn das Wetter nicht so gut war oder wenn er sich nicht so gut gefühlt hat. Dann durfte er auch mal zu Hause bleiben. Geht ja auch, keine Pflicht, alles frei. Und als er dann in die Schule kam, hat er sich ein bisschen schwer getan, weil er eigentlich gedacht hatte, ja, er könnte jetzt auch mal gelegentlich zu Hause bleiben, je nach Tagesstimmung. Und er musste dann lernen, ja, es ist jetzt halt jeden Tag dran, jeden Schultag muss man auch hingehen. So, das ist das normale menschliche Leben. Wie viel mehr unsere himmlischen Berufungen. Paulus sagt an einer Stelle, dass er der himmlischen Berufung nicht ungehorsam war. Gell? Er kannte seine Berufung. Er hat natürlich eine besonders deutlich hörbare Berufung gehabt. Er hat eine, ja, vom Saulus zum Paulus ist er ja geworden, eine Erscheinung gehabt. So stark hatten wahrscheinlich die meisten von uns es nicht erfahren. Aber doch sind wir berufen, auch berufene Heilige, wie hier steht. Wir sind in seinen Dienst berufen. Wir sind auch berufen zum Aufbau der Gemeinde. Wir sollen auch immer wieder uns üben, dieser Berufung treu zu sein. Den Herrn auch fragen, Herr, was, wozu hast du mich berufen? Wie kann ich dir dienen, Herr? Wofür bin ich berufen? Und es ist vielleicht gar nicht so spektakulär, aber wenn wir den Herrn, seine Stimme hören, es ist wunderbar. So, in Korinth waren sie die berufenen Heiligen. Und dort waren auch die, die in jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Das sind Menschen, die rufen an jedem Ort den Herrn Jesus Christus an. Die haben so eine Wertschätzung gehabt für seinen Namen, dass sie ihn angerufen haben. Ja, und dieser Name ist ein Name, der über allen Namen ist. Gell? Wie wir in dem Lied singen, Name über allen Namen. In Philipper 2 sehen wir, Philipper 2, Vers 9, darum hat ihn auch Gott hoch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, dass sich in dem Namen Jesu alle Knie beugen sollen, derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen offen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es bekennen heute noch nicht alle Menschen, aber wir haben heute diesen Namen, der über allen Namen ist. Einer ist größer, einer ist Herr über alles, über alle Chefs, alle Regierungschefs, alle Könige dieser Erde. Sein Name ist über alle Namen. So, wenn wir zu diesem Namen rufen, dann rufen wir zu dem Namen, der über alle Namen ist und der uns auch immer retten kann. Ja, wir können in diesem vollen Bewusstsein kommen, er wird uns hören, wenn wir rufen. Und er, sagt 1. Timotheus 6, Vers 15, er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Wunderbar. Ja, es gibt Herren, die haben alle was zu sagen, aber der Herr der Herren, das ist der Herr Jesus, der Herr, der auf dem Thron sitzt, und diesen Namen rufen wir an. Rufe ihn an, es gibt immer eine Hilfe. Es gibt immer einen Ausweg. Wenn es Not gibt, rufe ihn an. Wenn es Schwierigkeiten gibt, Engpässe, was sollen wir tun? Wir rufen ihn an. Ich weiß nicht, wie es denen geht, die gerade in den großen Firmen arbeiten. Die haben ja alle gerade ihre Personalabbauprogramme. Da gehen die Leute, einer verabschiedet sich, der nächste verabschiedet sich, der übernächste verabschiedet sich. Es ist keine so gute Atmosphäre. Ja, da fehlen auch Leute. Die Arbeit bleibt, die Leute gehen. Was machst du? Es ist nicht so schön. Aber wir kennen einen Herrn, der ist größer. Einen, der rettet. Der Gemeinde, wenn wir seinen Namen kennen und auch seinen Namen groß machen. Ja, wenn Zeitdruck kommt, zu wem rufen wir? Manchmal seufzen wir, ich muss zugeben, ich habe auch gelegentlich geseufzt. Aber noch besser als seufzen ist, den Herrn anzurufen, seinen Namen groß zu machen. Hey Jesus, in der Gemeinde machen wir den Namen des Herrn groß. Und in der Gemeinde gibt es nur einen Namen, der groß gemacht wird. Es ist der Herr selber. Wir sehen das später dann in Korinth. Es gab ja neben einigen herrlichen Dingen, die hier beschrieben sind, gab es in Korinth auch einige ernsthafte Probleme. Das erste Problem, was geschildert ist, dass Namen von Menschen groß gemacht wurden. Dass Korinther sich berufen haben auf Namen von Menschen und haben gesagt, ich bin paulisch, ich aber apollisch, ich aber käfisch, manche, ich bin christisch. So, das ist nicht so schön. Paulus ermahnt sie und rügt sie sehr, weil sie sich auf diese Namen berufen haben und weil es auch zu Problemen geführt hat. Es gibt nur einen Namen, der in der Gemeinde groß gemacht wird, ist es der Name des Herrn. Vers 3, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke Gott allezeit für euch aufgrund der Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Jetzt kommt die Gnade. Gnade und nochmal Gnade. Ja, brauchen wir die Gnade? Ja, wir brauchen die Gnade. Wie heute Morgen schon bezeugt wurde, wenn wir die Gnade genommen haben, dann wissen wir, wir werden bald noch mehr Gnade brauchen. Johannes sagt, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und in der Erfahrung, und Gnade und Gnade. Es gibt so viele Situationen und wir nehmen die Gnade. Manchmal sind es persönliche Situationen, wir nehmen Gnade, kommen zum Herrn und fordern die Gnade ein. Manchmal schreien wir zu ihm und nehmen Gnade. Manchmal, ja, ihr wisst selber, es gibt so viele Gelegenheiten und man merkt es, wenn man die Gnade nimmt. Weil die Gelegenheiten, die vergehen ja alle. Ich habe diese Woche ein einigermaßen zähes Problem gehabt und das hat mich echt beschäftigt. Und ja, wie es so ist, man gibt es auch dem Herrn und aber irgendwann ist das Problem ja vorbei, gell? Lob den Herrn. Das ist auch schön dann. Es war zum Glück ein überschaubares und ich habe es dann so weit gewälzt, dass es von mir weg war. Jemand anders muss sich jetzt drum kümmern und das Problem ist erstmal weg, aber die Gnade ist nicht weg, gell? Das, was wir an Gnade genommen haben, das, was wir vom Herrn gewonnen haben, das bleibt uns. Die Dinge, die verschwinden dann, aber sein Reichtum bleibt. Und diese Gnade, die trifft oft, wie wir schon neulich gehört haben, in Kombination auf. Hier ist es Gnade und Friede. Ah ja, wieder der Friede, von dem wir es hatten. Gnade und Friede gehen zusammen. Wenn wir reichlich Gnade nehmen im Gemeindeleben, dann haben wir auch Friede. Wenn es einen Mangel gibt an Gnade, alles ein bisschen trocken und gereizt ist, ja, dann ist auch mit dem Frieden manchmal nicht so leicht. Aber wenn wir Gnade und Friede erfahren, das ist doch wunderbar. Da ist der Herr so reich. Gnade und Friede von Gott. Mit was tritt die Gnade noch in Verbindung auf? Die Wahrheit, genau. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, sagt Johannes 1. Das geht Hand in Hand, Gnade und Wahrheit. Wenn wir die Gnade nehmen, kommt auch die Wahrheit dazu. Die Wahrheit ist ja auch der Herr. Wenn wir mehr Gnade nehmen wollen, dann ist auch das Wort eine Quelle. Die Wahrheit im Wort, sie hilft uns auch, noch mehr Gnade zu nehmen. Sei es durch eine Ermutigung, sei es durch eine Zurechtweisung, aber Gnade und Wahrheit gehen oft Hand in Hand. Ich danke Gott alle Zeit für euch aufgrund der Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr an allem reich gemacht seid in ihm, an allem Wort und an aller Erkenntnis. War ja heute in den Zeugnissen schon, dass wir überfließend empfangen. Und hier sagt er, sie sind reich gemacht worden in ihm. An allem reich gemacht in ihm. Dürfen wir das so sagen? Sonntagmorgens, klar. Dürfen wir es Montagmorgens auch sagen? Wenn der Regen plätschert und die Arbeit ruft oder die Schule oder der Einkauf oder was eben ansteht. Sind wir dann auch reich gemacht in ihm? Ja, wir sind's. Wir sind reich gemacht in ihm. Und doch will dieser Reichtum auch eingefordert werden, will abgeholt werden, will in Besitz genommen werden. So wie das gute Land in Besitz genommen werden musste, als das Volk hineinzog, so will dieser Reichtum, mit dem wir an allem reich gemacht wurden, auch eingenommen werden. Wie können wir diesen Reichtum in Besitz nehmen? Er sagt hier verschiedene Hinweise, gell? Wir sind reich gemacht in ihm und wir sind auch reich gemacht am Wort. Das Wort ist ein Schlüssel, um in den Reichtum des Herrn hineinzukommen. und auch das Wort, was wir in die Erfahrung hineinnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr die Psalmen lest oder wie ihr die Psalmen mögt. Es gibt Geschwister, die lieben die Psalmen. Es gibt Geschwister, die lesen die Psalmen, weil sie auch zum Wort dazugehören, aber haben nicht so recht den Zugang. Ich habe gemerkt, die Psalmen, wenn man sie in eine Erfahrung mit hineinnimmt, dann werden sie plötzlich sehr reich. Wenn das so Hand in Hand geht, ein bisschen Wort, ein bisschen Erfahrung, noch ein bisschen Erfahrung, noch ein bisschen Wort, nochmal das gleiche Wort, nochmal den gleichen Vers, morgens lesen, abends nochmal lesen, den gleichen Vers, dann geht es so Hand in Hand, wird aus dem Psalmen ein Reichtum auch für unsere Erfahrung. Dann ist es nicht mehr der David, der geschrieben hat, sondern dann sind es wir, die reich werden. Und dann bekommen wir ein Reichtum aus diesem Wort heraus, der ist wunderbar. Wird auch unsere Erfahrung mit dem Herrn erweitert. Manchmal ist unsere Erfahrung ja ein bisschen eingeschränkt. Wir wissen, dass wir gerettet sind. Wir können ihm auch dafür danken. Wir wissen, dass wir zur Gemeinde gehören. Wir danken ihm auch. Und dann manchmal kommt die Erfahrung an Grenzen. Ja, ja, wie kann ich eigentlich den Herrn erfahren? Oder was heute Morgen der Reinhard sagte über den Rand. Ja, wir kommen so an einen Punkt, wo wir denken, ja, jetzt, ja und jetzt. Dann bringt uns das Wort weiter. Wenn wir zum Wort kommen, wenn wir das Wort in unser Leben, auch ins Gemeindeleben hineinnehmen, dann können wir wachsen. Dann wird aus dem Problem ein Schlüssel, um in die reiche Erfahrung des Herrn hineinzukommen. Es ist ein Geheimnis, aber dann ist dieser Reichtum für uns so erfahrbar. Zum Thema Psalmen, Psalm 36, Vers 9 möchte ich noch lesen. Vers 8 erstmal, wie kostbar ist deine Güte, o Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonne. Ja, das ist wunderbar. Die reichen Güter im Wort und hier ist es auch die reichen Güter seines Hauses. Ja, in seinem Haus gibt's auch viel Reichtum. Die Gemeinde ist ein Ort des Reichtums. Und es liegt daran, dass wir viele den Reichtum persönlich erfahren, ergreifen und auch austeilen. Sei es in der großen Versammlung oder sei es auch im kleineren Hausversammlung, auch zu Hause. Wenn wir gemeinsam festhalten an ihm, dann ist es reich. Ist uns eine Zeitschrift ins Haus geflattert und haben verschiedene berichtet, wie sie eine gute Beziehung führen über viele Jahre. Ich fand nicht alles gut, aber eins fand ich gut, das haben viele gesagt, es ist für eine Beziehung wichtig, Zeit miteinander zu verbringen. Die Erfahrung kennen wir auch. Es braucht Zeit, es braucht Gemeinschaft, Reden. Warum nicht auch diese Zeit zusammen im Wort zu verbringen? Es ist doch gut, wenn wir als Ehepaar oder als Familie oder als Geschwister zusammen, wenn wir Zeit im Wort verbringen, gemeinsam. Das kommt hier auch noch, gell? Die Gemeinschaft. Das macht uns reich in seinem Haus. Wenn wir gemeinsam diese Zeit uns nehmen. Und die ist ja bekanntermaßen sehr umkämpft, die ist auch knapp. Diese gemeinsame Zeit ist auch sehr kostbar. Muss man ja nicht jeden Tag eine Stunde, vielleicht hat es auch jemand, das ist wunderbar. Aber zumindest ein paar Minuten auch gemeinsam ins Wort zu gehen, was zu lesen, zu beten. Es macht uns reich und es macht am Ende auch die Gemeinde reich. Wie hier steht, dass ihr in allem reich gemacht seid an ihm, an allem Wort und aller Erkenntnis. Dann erkennen wir im Wort, dann erkennen wir den Herrn. Es ist doch wunderbar, wenn wir so reich sind an ihm. Reichtum macht uns auch frei von vielem, gell? Macht uns frei von Seufzen, macht uns frei auch, ja, auf uns selber zu schauen, weil wir von diesem Reichtum so gefüllt sind. Hier steht, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Das ist auch ein Zeugnis der Gemeinde. Als seine Gemeinde warten wir auf den Herrn. Wir warten auf ihn in jeder Versammlung, sein Sprechen, und wir warten auch auf sein Kommen. Wir sehnen ihn herbei als unseren Bräutigam, die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwarten. Er wird euch auch befestigen bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr will uns auch befestigen. Der Herr will, dass das, was er uns gibt, fest wird. Und dafür brauchen wir auch die Situation, in die wir ihn hineinnehmen. Gell? Dafür brauchen wir auch die Gemeinschaft, dafür brauchen wir das Wort, dafür brauchen wir sein Sprechen. Ich erlaube mir, mich nochmal zu wiederholen. Wir müssen das Wort auch wiederholen. Es funktioniert anders nicht. Einmal gehört ist für manche schon ein guter Anfang, für manche ist es wie gar nicht gehört. Es ist einfach normal, weil wir ja mit so vielen beschäftigt sind, dass das, was wir hören, überlagert wird oder manchmal auch davon schwimmt. Und es muss nochmal wiederholt werden. Sei es, indem wir nochmal das Wort lesen, sei es, indem wir Notizen lesen, sei es, indem wir das aufgezeichnete Wort von den Dateien, die es im Internet runterzuladen gibt, von den Versammlungen, von den Konferenzen, wenn wir es nochmal nehmen. Anders wird's nicht fest. Entschuldigt bitte, dass ich so offen sage, aber wir brauchen es, es nochmal zu nehmen. Und wer keine Zeit hat, alles nochmal zu hören, man kann es auch in Häppchen hören, man kann einfach mal ein Stück hören, wieder aufhören. Das ist ja kein Gesetz, dass wir da jetzt irgendwas abspulen müssen. Aber es zu nehmen, es befestigt seine Wahrheit in uns. Und dann kommt natürlich noch etwas Wichtiges hinzu. Gott ist treu. Ja, am Ende liegt's doch nicht an unserem Werk. Wir sind darauf angewiesen, auf seine Treue und auf den, durch welchen wir berufen sind, die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Wenn der Herr nicht treu wäre, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann würden wir umsonst daran bauen. Wenn der Herr nicht jeden Tag Gnade geben würde, dann könnten wir nicht feststehen. Aber lobt den Herrn, unser Gott ist treu. Ja, besonders treu seiner Gemeinde. Hier kennen wir ihn auch als den Treuen. Er wird seine Gemeinde bewahren und wenn wir an der Gnade festhalten, wird er auch seine Gemeinde bis zum Ziel bringen. Lobt den Herrn für seine Gemeinde.
Vers 9. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Gott beruft uns immer in die Gemeinschaft zu seinem Sohn. Das ist die Treue Gottes. Und wir hatten in der Hausversammlung den ersten Johannesbrief, den Anfang. Und da geht es auch um die Gemeinschaft. Und das sagt Johannes in Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Und in Vers 3 heißt es dann, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes spricht hier von wir, was wir gehört haben. Also nicht nur, was ich gehört habe, verkündige ich euch, sondern was wir gehört haben. Johannes war offen, auch die Stimme des Herrn durch andere Geschwister zu hören. Das ist wichtig in der Gemeinde, das zu lernen, den Geist zu unterscheiden, aber wenn jemand im Geist redet, dann auch diese Stimme zu hören und danach zu tun. Das ist wunderbar, was wir gehört haben und was wir gesehen haben, unsere Augen und was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Er stellt sich nicht irgendwie exklusiv hin, sondern er sagt, alle, wir alle haben das Wort und wir alle haben diese Fähigkeit durch unsere Wiedergeburt in unserem Geist und das Empfangen des Herrn Jesus, in diesem Wort Leben zu schauen, Leben zu betasten und es auch weiterzugeben. Und es ist so kostbar, wenn Leben im Wort berührt wird. Und der Herr heute, er ist ja nicht mehr Mensch, sichtbar, greifbar, aber er ist im Wort für uns sichtbar. Durch das Wort kann er unsere Augen des Herzens erleuchten, dass wir sehen seine Herrlichkeit und wir können ihn auch im Geist berühren, ergreifen, dieses Wort des Lebens berühren. Und wie Andreas sagte, das stillt uns alle Not. Gott, den Geist, kann ich berühren, der mir stillet alle Not. Und das geschieht auch im Wort. Jeden Morgen, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und es war meines Herzens Freude. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob ich durch das Wort lebe, mich nähere vom Wort, oder ob ich es nur als Information abspeichere. Und das gilt es, dieses Wort zu kauen, es zu wiederholen, sich daran zu erinnern und es im Herzen zu bewegen. Lobe den Herrn. Und in ihm ist ewiges Leben. Und was mich noch berührt hat, dieses Wort ist rein. Es ist, wie Petrus sagt, es ist diese unverfälschte Milch. So vieles heutzutage, was in unsere Herzen einströmt, ist verfälscht, es ist verdorben. Aber das Wort ist unverdorben, es ist unvergänglich, es wird niemals schlecht. Ja, sobald etwas Verderben in etwas hineinkommt, wird es schlecht, wird es verändert. Aber das Wort ändert sich nie. Es bleibt und es wird sich erfüllen. Und ja, ich habe es einfach genossen, zum Wort zu kommen, meine Seele immer wieder am Wort zu reinigen. Der Psalmist sagt, heile meine Seele. Und an einer anderen Stelle sagt er, er sandte sein Wort und heilte sie. Unsere Seele braucht viel von seinem Wort, vom Wort der Wahrheit, von dem Wort der Gnade, dass es auch nicht nur ein Wissen ist, sondern unsere Erfahrung. Und dass wir auch daran festhalten und es wertschätzen und dabei bleiben.
Ich hatte vor kurzem meine Familie eingeladen. Die meisten sind nichtgläubig und mich vorbereitet, was ich sagen könnte. Und dann dachte ich, ich lese mal Johannes 6. Und da sind so viele wunderbare Verse drin. Und da bin ich auf einen gestoßen, der ich so noch nicht kannte. Das ist der Vers 50. Da heißt es, dies ist das Brot, sagt Jesus, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Das ist fürs Evangelium eigentlich ein schöner Satz, dass man Menschen sagt, es ist himmlisches Brot und es gibt uns Leben.
Ja, ein Punkt, der mich auch heute Morgen wieder angesprochen hat, das war, es ist die Gemeinde Gottes in dem jeweiligen Ort. Es ist die Gemeinde Gottes, ja. Es gehört ihm, es ist sein Leib, es ist seine Gemeinde. Ja. Einerseits sehr entspannend, es gehört ja dem Herrn. bei allem, was passiert, bei allem, was uns beunruhigt, es ist die Sache des Herrn. Und auf der anderen Seite, ich darf diese Gemeinde auch nicht mit natürlichen oder sogar fleischlichen Händen anfassen. Die Gemeinde ist des Herrn. Immer wenn es um die Gemeinde geht, es wird spannend, es wird brisant, es wird aber auch herrlich. Nicht wahr? Wir sind dazu berufen, Christus in die Gemeinde zu bringen. Die Gemeinde mit aufzubauen. Es ist nicht unser Werk, aber der Herr hat die Werke, die dazu notwendig sind, um die Gemeinde aufzubauen, er hat sie vor uns gelegt. Es ist nicht so schwer. Es ist nur unsere Aufmerksamkeit verlangt, dass wir diese Werke fassen müssen und einfach folgen. Der Herr redet und wir folgen. Der Herr spricht in der Gemeinde, wir bewegen das und wir bringen das in die Wirklichkeit. Bei allem, was dort auch in den ersten Versen an Herrlichkeit gezeigt wird, das ist ein kleines Abbild von dem ganzen Input, was der Herr in die Gemeinde hineingebracht hat, über längere Zeit, über Jahre. Aber das, was herauskam, war nicht so wunderbar. Wenn wir nicht an dem bleiben, was der Herr uns immer wieder neu gibt, dann sind wir in Gefahr, abgelenkt zu werden, sogar zu fallen, sogar in Sünde zu fallen. Wir brauchen immer diese Gemeinschaft. Gemeinschaft ist wichtig. Darum sind wir in die Gemeinschaft mit dem Herrn berufen. Und auch die Gemeinde, da kann man auch hineinberufen werden, in die Gemeinde. Wir sind in die Gemeinde berufen. Es ist auch Gemeinschaft, die der Herr will. Paulus hat nie individualistisch gehandelt. Wenn ihr so seht in der Apostelgeschichte, er war immer mit anderen zusammen. Und seine Briefe schreibt er auch meistens mit anderen zusammen. Wenn er die Gemeinschaft nicht am Anfang erwähnt, er erwähnt sie am Ende. Es grüßen euch und so weiter. Zeigt, er ist immer umgeben von Gemeinschaft. Der ist nicht alleine durch Kleinasien gereist, monatelang. Da war er immer in Gemeinschaft. Und wenn er jemanden schickte, immer in Gemeinschaft. Wenn er nach Jerusalem ging, in Gemeinschaft. Überall war er in Gemeinschaft. Er hat nie was alleine gemacht, sondern immer in Gemeinschaft. Und auch wir sollen viel die Gemeinschaft suchen. Es ist uns relativ leicht gemacht, ja, die Gemeinde in Stuttgart ist hier, nicht zu weit entfernt, ja, für manche ist es auch weit entfernt, lob den Herrn, sie kommen trotzdem. Es ist gut, diese Gemeinschaft zu suchen und darin aufgebaut zu werden.
Es ist gut, diesen Reichtum, den man hat, hin und wieder auch zu erforschen. Dass man nicht nur das Bewusstsein hat, ich bin reich, sondern dass man diesen Reichtum auch kennt und anwenden kann. Sonst hat man nämlich nichts davon. Wenn ich nur rumlaufe wie ein Bettler und denke, ich habe 1 Million Euro auf dem Konto, es nützt mir nicht viel. Die Bank freut sich vielleicht, aber ich habe nichts davon. So ist es wichtig, diesen Reichtum auch ab und zu mal kennenzulernen. Oder mehr, ich war erinnert an 1. Mose 13, Abraham. Er war schon eine Weile im Land, er hat einen Schlenker durch Ägypten gemacht, er hat noch Lot mitgeschleppt, den hat er irgendwann mal da hinten gelassen. Und dann spricht der Herr zu ihm, nach all dem, erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, das ist 1. Mose 13, Vers 14. Erheb doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Das ist das eine, dass man mal sich Zeit nimmt und den Reichtum anschaut. vielleicht auch mit dem Herrn zusammen und dem Herrn mal sagt, Herr, danke für dieses, danke, was ich alles bekommen habe von dir, und es auch einfach benennt. Jetzt geht's aber weiter. Vers 17 sagt der Herr dann zu ihm, jetzt mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach. Dir will ich es geben. Es ist auch eine gewisse Aktivität erforderlich, dieses Land ergreifen, zu erforschen. Ja? So geht es uns auch. Wir sind reich gemacht an allem Wort. Und durch dieses Wort hauptsächlich erkennen wir auch dieses Land und ergreifen es. Und ich bin sicher, ihr habt wahrscheinlich auch schon mal erlebt, jemand kommt, war irgendwo in Urlaub, kommt zurück und er ist voll mit Worten. Er erzählt dir, was er alles erlebt hat, wie dieses Land ist, ob es heiß ist oder kalt ist, ob es viel geregnet hat oder immer Sonne war, wie die Menschen dort sind, viele Menschen, wie das Essen dort war. Er muss ganz viel erzählen. Und so geht es uns auch. Wenn wir dieses Land, was wir haben, diesen Reichtum wirklich ergreifen, jetzt wisst ihr, ich bin sicher, wir haben viel zu erzählen. Ganz bestimmt. Lob den Herrn für das, wie wir reich gemacht sind.